Heute rede ich mit der Ruth Dreyfuss über den 1. Mai, der diese Woche stattfindet, vor allem aber über die SP-Prämienentlastungsinitiative, wo wir am 9. Juni darüber abstimmen. Heute ohne Matthäa Meier, der in der Ferien ist. Mein Name ist Cedric und das ist Meier Wermuth vom 29. April 2024. Heute, wie gesagt, Ruth Dreyfuss, herzlich willkommen. Du hast eine lange politische Biografie, ursprünglich mal soziale Arbeit studiert, Sozialarbeiterin, Ökonomin, dann Gewerkschaftssekretärin, einem breiten Publikum selbstverständlich bekannt, primär als ehemalige Bundesrätin und erste Bundespräsidentin von dem Land auch. Heute wieder engagiertes Mitglied, auch von der SP und Politaktivistin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute da zu sein.
Ich danke dir und freue mich aufs Gespräch.
Es ist die Woche vom 1. Mai. In zwei Tagen ist es wieder. Bedeutet dir der Tag etwas?
Ja, ich meine hauptsächlich eine Geschichte. Die lange Geschichte von der Gewerkschaftsbewegung und von der Linken, die auch viel Fortschritt gebracht hat. Ich meine, es ist ja eine Geschichte, die mehr als 100 Jahre zurückgeht. Und ich fühle mich einfach gebunden an dieser Geschichte. Und wir machen ja weiter, oder?
Also, ja, es hört nicht auf. Wir sind leider noch nicht dort, wo wir das könnten.
Genau.
Wir werden am 1. Mai sehr viel über den 9. Juni reden, über Prämienentlastungsinitiative. Ich werde ein bisschen zurückblicken auf den Steg überhaupt von dem Gesetz, das jetzt soll angepasst werden, wo du ja einen grossen Teil dazu beigetragen hast. Stelle fest, das ist vielen gar nicht mehr so bekannt. 1994 ist das sogenannte KVG in Kraft getreten, wo du als Bundesrätin durch die Volksabstimmung gebracht hast. Aber vielleicht ganz am Anfang. Kannst du kurz schildern, Ruth, wie war die Situation gewesen, bevor die Schweiz überhaupt ein Obligatorium gekannt hat und warum hat man denn die Reform gemacht?
Gut, es ist ja fast eine Leidensgeschichte gewesen, bis zu dem Datum, wo das KVG wirklich in Kraft getreten ist. Wenn man denkt, wie viele Reformen Anläufe genommen worden sind seit 1911, da ist ein erstes Gesetz in Kraft gekommen, einfach um zu sagen, ja, Krankenkassen können unterstützt werden vom Bund und so. Aber kein Obligatorium, weder für Kassen noch für die Versicherten oder eben die Bevölkerung. X Anlässe, wo Anläufe, die nicht gefruchtet haben, und die Situation ist immer schlimmer geworden. Was heisst schlimmer? Das heisst einerseits, dass System, wo die Krankenkasse anerkannt hat und die auch Subventionen vom Bund bekommen haben, aber nicht obligatorisch ist, hat das zur Folge gehabt, dass es keine Solidarität gegeben hat zwischen Mann und Frau. Frauen mussten 10% mehr Prämie zahlen als Männer. Und das trotz Subventionen, die, sagen wir, die höheren Kosten für Frauen nicht voll ausgeglichen haben, aber zum Teil. Keine Solidarität zwischen Jung und Alt. Wenn jemand im Alter musste zum Beispiel Kassenwechsel vornehmen, dann sind Prämien höher gewesen. Mhm. Als für Junge. Und Kassen können natürlich auch wählen. Sie können Leute, sagen wir, abweisen. Und, oder sagen, während 5 Jahren zahlen wir nicht für eine Krankheit, die sie schon haben. Und in dem Sinn, sagen wir, ist der Versicherungsschutz wirklich ungenügend gewesen. Umso mehr, dass in einer Krisenzeit in den 80er Jahren, viele Leute Versicherung verloren haben, die sie durch den Arbeitsvertrag hatten. Hauptsächlich ältere Leute, hauptsächlich Frauen von der Textilindustrie zum Beispiel. Und das ist, sagen wir, das Hauptproblem gewesen von der Seite der Versicherten oder von den Leuten, die nicht versichert gewesen sind, dass sie nicht Zugang hatten zu dem, was sie brauchten. Und das zweite Problem ist, dennoch haben Krankenkassen wirklich grosse Schwierigkeiten gehabt. Die Kosten sind sehr stark gestiegen, bevor das KVG in Kraft getreten ist. Und die Kassen haben es einfach nicht mehr können wirklich zahlen. Man hätte im Dringlichkeitsverfahren müssen ihnen noch Geld zuschiessen.
Zusätzlich zu Subventionen.
Absolut. Man hat 1,5 Milliarden Franken in einer Notfallaktion noch der Krankenkasse zugeschossen. In einem System, das muss man vielleicht sagen, weil die Bürgerlichen ja immer gegen ein Gießkannensystem sind. Aber das ist ein Gießkannensystem. Man hat es der Kasse gezahlt und die Kassen haben dadurch die Prämien ein bisschen mehr, sagen wir, kontrollieren und nicht die volle Last, sagen wir, der Versicherten, aber allen Versicherten natürlich, ist es dann gut gekommen. Das heisst wirklich, ein System war bankrott gewesen, sagen wir, an dem Moment. Und das soziale Ziel ist nicht erreicht worden. Deswegen hat man System wollen abändern im Sinn, dass man und für das ist das Obligatorium einfach wesentlich gewesen, und auf das kann ich vielleicht zurückkommen, hat man wollen Solidarität zwischen Jung und Alt wiederherstellen, das heisst gleiche Prämien für alle, außer vielleicht für Kinder und Jugendliche, das hat man natürlich erlaubt, um Familienlasten ein bisschen zu reduzieren. Solidarität Mann-Frau, eben gleiche Prämie auch für Mann und Frau. Solidarität in einem gewissen Sinn für Reich und Alt. Aber den gewissen Sinn muss man so verstehen, Kopfprämie, das heisst im Prinzip zahlen alle das Gleiche. Ich meine, alle die von einer gleichen Kasse sind, zahlen die gleiche Prämie. Aber weil für die ärmeren Leute das eine zu grosse Last ist, werden sie das mal gezielt und individuell subventioniert. Und das Geld von der öffentlichen Hand dient exklusiv der Entlastung der Leute.
Das muss man vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. Das heisst, wenn ich es richtig verstehe, kann man sagen, wir haben eigentlich vor der Reform ein System gehabt, ähnlich wie das, was man aus den Diskussionen heute aus den USA kennt. Also Leute haben können vor der Situation stehen, dass sie ihre Prämien nicht mehr haben können zahlen oder sich nicht können versichern lassen wegen medizinischen Problemen. Das hat man kennt in der Schweiz.
Absolut. Die Leute haben auch gewählt, sagen wir, einerseits, weil sie sehr reich gewesen sind, zu keiner Kasse zu gehen, weil und so haben sie können selber zahlen, was auf sie zukommt. Aber die Ärmer haben sich einfach nicht können leisten. Und es ist ein System gewesen, wo die Leute einfach aus dem System und vermehrt in den Jahren vor dem KVG aus dem System rausgefallen sind.
Und das Obligatorium ist dann verpflichtet gewesen, um das noch zu präzisieren, dass Kassen die Leute müssen aufnehmen, also aber muss gesetzlich verpflichtet versichert sein als
Bürger. Genau, das muss, sagen wir, auf beiden Seiten so spielen. Aber das Wichtigste in meinen Augen, in unseren Augen, ist natürlich gewesen, niemand kann ausgeschlossen werden aus dem System, weil er krank ist, weil er arm ist, und das ist, sagen wir, der Grundsatz gewesen. Und niemand ist benachteiligt, wenn er krank ist. Man hat absolut wollen, und das ist bleibt und ist wirklich realisiert worden. Versicherung darf kein, oder sagen wir, das Risiko, das der Einzelne eingeht, krank zu werden. Die Natur ist ja nicht sehr gerecht. Mhm. Sich alle gewisse Leute mehr wirklich, sagen wir, belastet gesundheitlich. Aber das muss korrigiert werden in einem gewissen Sinn, dass das Risiko nicht mehr darf irgendwie einen Einfluss haben auf die Aufnahme in einer Krankenkasse und auf die Höhe der Prämie.
Und das heisst, der Kompromiss, wo übrigens, finde ich auch wichtig, man muss sagen, wo ja auch schon von deinem Vorgänger vorbereitet worden ist, Flavio Gotti, freisinniger Bundesrat. Also wenn man uns jetzt immer vorwirft, das sei so eine linke Idee, das KVG, das ist ja breit getragen worden. Der Kompromiss ist, wenn ich es richtig verstehe, im Wesentlichen, man lässt die Konkurrenz oder Pseudokonkurrenz, können wir gerne noch diskutieren, wo die Krankenkassen bestehen. Dafür gibt es ein Obligatorium und Prämienverbilligung. Ist das etwa der historische Kompromiss?
Absolut. Und nochmal, so ein Obligatorium ist eine Grundbedingung, dass das spielt. Mhm. Weil durch das Obligatorium werden wirklich alle aufgenommen, da wo sie wünschen, aufgenommen zu werden. In der Kasse, wo sie frei wählen. Und wenn sie wechseln wollen, von einer Kasse zu der anderen, ist auch eine freie Zugänglichkeit zu neuen Kassen garantiert. Das heisst, es wird ein System, wo, sagen wir, ja, der Zugang für alle an allem im Prinzip möglich muss sein. Bei der Krankenkassenprämie ist es ganz klar gewesen, seit dem Anfang und seit der ersten Versuch, die Experten, die sich da, wo der Vorschlag, sagen wir, wirklich vorbereitet haben und zusammengeschafft haben, aus verschiedenen Seiten, natürlich sind wir auch präsent gewesen in der Expertenrunde mit von der Gewerkschaft und von der Partei, Da ist die Idee gewesen, und sie wird ganz klar betont, es ist ein ungerechtes System, Kopfprämie. Es gibt keine soziale Versicherung, die so gezahlt wird. Und die Schweiz ist einzelartig in Europa mit einer Kopfprämie. Das muss korrigiert werden. Und die Korrektur, die man wählt, ist eben die Subvention von der öffentlichen Hand, die der Einzelne wirklich in Anspruch nehmen kann. Und was interessant ist, das muss man immer wieder betonen, in der Expertengruppe, die das vorgeschlagen hat, als Korrektur, sagen wir, vom System, weil eben vorher auch schon mehrere Vorschläge eben nicht angenommen worden sind, ist das denn die Schweizer Lösung gewesen? Aber nochmal, einzelartig in Europa. Da hat die Expertenkommission gesagt, zum Beispiel, sie werden nicht etwas Klares vorschlagen. Das ist nicht die Rolle von einem Experten. Das muss Politik entscheiden. Aber man könnte sich gut vorstellen, 7% vom Einkommen.
Also als Maximalgrenze von der Belastung, die die Krankenkassen kosten dürfen.
7% vom normale Einkommen oder vom freien Einkommen, wo eine Familie hat oder einen Haushalt hat. Und man hat dann gerechnet, die Experten, dass es dann die Hälfte von der Bevölkerung sollte dann Prämien bekommen.
Das heisst, das hat man gewusst, dass das relativ ein grosser Teil der Bevölkerung
ist. Genau. Und nachher ist die Diskussion im Parlament um 8% vom Einkommen gekommen. Und dann hat man gesagt, gut, aber das sind dann mindestens ein Drittel von der Bevölkerung, wo die Begünstigung oder die Subvention bekommen sollten. Aber alles das ist dann im Gesetz, sagen wir, nicht definitiv aufgenommen worden, aber in der Diskussion, in der Abstimmungskampagne und so sind die Zahlen natürlich immer wieder gebracht worden. Das ist Ziel. Die Kantone haben die Verantwortung, das zu organisieren. Der Bund zahlt 2/3 von den notwendigen Mitteln. Die Kantone müssen den letzten Drittel zahlen. Man hat da eine Erhöhung gehabt. Das ist am Anfang 2 Milliarden Bund, 1 Milliarde Kanton. Kantone organisieren es, aber das Ziel ist im Grunde genommen, dass man die 8% nicht überschreitet vom Einkommen von der Haushalt. Und sagen wir, einerseits schon am Anfang durch die Freiheit der Kantone zu beschliessen, wie sie es machen, ob sie alles Geld abholen beim Bund oder weniger machen, weil sie selber weniger zahlen wollen, ist das dann schon in Frage gestellt worden. Und dann, natürlich im Nachhinein, hat man sogar die Kantone befreit
einem fixen Beitrag.
Vom festen Beitrag von den Kantonen im Zusammenhang mit dem Beitrag vom Bund.
Also nicht
der Bund macht weiter. Ja. Der Bund tut Geld zur Verfügung stellen, wo die Entwicklung von der Kosten von der Prämie folgt. Kantone sind nicht mehr gezwungen zu dem und viele Kantone machen nicht, was sie im Grunde genommen sollten. Andere müssen mehr machen, weil die Prämien hoch sind.
Also, vielleicht eine Auseinandersetzung, also eine Rückfrage. Das heisst, es hat dann Versuche gegeben in der Reform und es war politisch chancenlos gewesen, von dem System von vielen Kassen wegzukommen und hin zu einer steuerfinanzierten oder einkommensfinanzierten Variante.
Nein, das ist nicht mehr der Fall gewesen. Vorher hat es solche Initiativen und Versuche gegeben. Aber weil man eben schon so eine lange Geschichte hatte von Misserfolg in einer tiefgreifenden Reform, hat man natürlich eben aus Liebe zum Kompromiss, hat man gewisse Lösungen gesucht, die nicht mehr, sagen wir, eine grosse Opposition mit sich gebracht hat. Ich kann ein paar Beispiele nennen von der Leistungsseite. Zum Beispiel Zahnverhandlungen. Ja. Die sind ganz out gewesen, ganz weg im alten System. Im neuen System und sind schon vorgeschlagen worden und als Argument gebraucht worden gegen Reformen vorher. Wo das KVG diskutiert worden ist, hat man gesagt, ja, aber es gibt Leute, die müssen schwere Zahnbehandlungen haben aus Krankheitsgründen. Man hat immer wieder die zwei Beispiele gebracht, durch Radiationen, weißt du, so Bestrahlungen, können die Zellen kaputt gehen. Ja. Dann muss man sie ersetzen. Für eine Herzoperation hätte man die Zahn müssen ausreißen aus Angst vor einer Infektion.
Ja.
Zu dieser Zeit. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr der Fall. Die zwei Fälle zum Beispiel, die müssen übernommen werden. Aber alles andere lassen wir jetzt auf die Seite. Weil die Diskussion sonst wirklich, wie wir es schon einmal erfahren haben, das ist dann über Zahnbürste und ob die Leute zwei oder dreimal am Tag müssen Zahnbürste und so super machen. Ich meine, es ist dann wirklich gesagt worden, gut, man will nicht das Risiko eingehen, für die Leistung wirklich jetzt das Ganze vielleicht infrage zu stellen.
Es war auch sehr, sehr knapp gewesen am Schluss in der Volksabstimmung, muss man sagen.
52%, ja. Und bis zum letzten Moment hat man nicht gewusst, ob man wirklich siegt. Und ich erinnere mich so stark, ich meine, das ist eine von meinen grossen Erinnerungen, wo plötzlich dann das Resultat gekommen ist. Habe ich gesagt, ja, und jetzt 52%. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass die Leute das Gesetz auch gern haben.
Ja. Ja.
Und zweitens müssen wir halt dem Gesetz arbeiten. Weil es ist noch nicht perfekt. Es gibt noch viele, viele Fragen, die man dann lösen muss. Zum Beispiel eben die von der Prämie, von einem System, wo wirklich, sagen wir, den Leuten gut kommen, die es brauchen. Und das heisst nicht Armutsbekämpfung. Es ist nicht ein Gesetz für die Ärmsten. Es ist ein Gesetz für den Mittelstand, für die Familie, für junge Familien mit Kindern. Das hätte man wollen mit den Subventionen. Und man ist noch nicht da.
Und das sagst du, das finde ich etwas vom Faszinierendsten. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das ist damals auch den bürgerlichen Kreisen, die das durchaus mitgetragen haben, mit Ausnahmen ganz rechts. Ich glaube, die SVP war dagegen gewesen, wenn es mir recht ist, in dieser Abstimmung. Aber dann war klar gewesen, die Prämienverbilligung, das ist notwendigerweise etwas, das, wie gesagt, breite Schichten der Bevölkerung muss betreffen. Sie haben es jetzt aber geschafft, 30 Jahre später, das eigentlich so zu einem fast ein bisschen Almosenprojekt runterzustufen in der öffentlichen Debatte.
Genau, und das ist es nie gewesen. Ich meine, in der Diskussion ist es klar gewesen, nehmen wir mal eine Familie, zwei Kinder. Ich weiß nicht, du hast zwei Kinder. Genau, ja. Dann zahlst du für dich, für deine Frau. Ich meine, oder deine Frau zahlt zusammen, für sich. Genau. Ihr zahlt zusammen zwei Erwachsene-Prämien und zwei Kinderprämien. Und das ist gar keine solidarische Versicherung. Ich meine, und du hast natürlich keine Subvention.
Nein, das ist richtig.
Das heisst, du kannst nur vielleicht mit gewissen Massnahmen, Gatekeeper, HMO und so weiter, kannst du es ein bisschen reduzieren.
Und die höchste Franchise.
Aber eben auch die höchste Franchise. Und das ist wirklich eine Schweinerei, das mit der Franchise. Ich meine,
will ich schnell erklären, was die Franchise ist.
Ich habe wirklich immer dagegen gekämpft. Das System sagt, okay, die Versicherten zahlen mit einer Prämie. Die kann verbilligt werden. Aber sie zahlen auch, sagen wir, einen Einstiegspreis in der Behandlung. Die erste als Grund, sagen wir, als normaler Fall, aber wo statistisch nicht mehr von vielen wirklich getragen wird, zahlen sie die 300 ersten Franken an einer Behandlung selber. Ja? Das zu der Prämie dazu. Und dann zahlen sie noch 10% bis zu einem Maximum. Im Normalfall ist dann die ganze Rechnung, aber nochmal im niedrigsten Fall, der, den man gewünscht hat, der, der für mich der normale wäre, zahlt man in einem Jahr 750 Franken zusätzlich zu der Prämie, was wirklich nicht nötig ist. Ja? Und man hat dann wirklich und von bürgerlicher Seite auch und schon am Anfang gesagt, ja, aber wenn man die Prämien werden hoch sein, man werden auch ein paar mehr Leistungen zur Verfügung stellen, dann wäre es doch eine freie Wahl, dass die Leute höhere Franchise nehmen. Das heisst das Erste. Hm? Die, das, was sie zahlen müssen, einfach um behandelt zu werden, bis zu einer gewissen Grenze. Und die ist jetzt auf 2500 ja, maximal.
Die haben wir natürlich als Familie.
Die hast du, aber ja. Ich meine, du kannst dir leisten. Ja. Du hast ein bisschen genau. Geld wahrscheinlich auf einem Sparkonto irgendwo. Ja. Für dich ist das kein Problem und du wirst nicht wahrscheinlich nicht zum Arzt gehen, weil du sagst, ich will nicht die ersten 100 oder 200 Franken und wenn es schlimm wird, sogar die 2500 Franken selber zahlen. Für eine niedrigere Prämie. Ja,
man muss sich sogar, also mit meiner Frau zusammen können sagen, im Notfall hat man 5000 auf der Seite. Das muss man
ja,
zuerst mal können.
Ja, aber das haben nicht alle.
Das haben nicht alle. Das ist ein grosses Privileg.
Und es gibt wirklich Leute, die sagen, ich gehe nicht zum Arzt, bis es wirklich der letzte Moment ist. Ich kann es mir nicht leisten. Als ich vorher gesagt habe, man sollte die Solidarität zwischen krank und gesund wirklich herstellen, oder ich habe es nicht gesagt, aber das ist auch der, wenn ich gesagt habe, niemand sollte aus dem Risiko, dass er krank wird, irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Und es sollte die Solidarität geben, aber die gibt's nicht. Mit dem Franchise-System hat es Leute, die einfach nicht zum Arzt gehen, weil sie sich nicht leisten können. Und das ist so im Widerspruch mit dem Gesetz. Das hat mit der Abstimmung vom 9. Juni zu tun, im Sinn, dass es einfach der Weg ist, wo arme Familien oder auch eben Mittelstand, du gehörst ja auch dazu, wählen, um niedrigere Prämien müssen zahlen. Und dadurch bauen gewisse Familien Hindernisse einfach im Zugang von der Medizin. Und nochmal der Grundgedanke, weil man muss wirklich zum Grund zurückkommen. Der Grundgedanke ist, niemand sollte aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie eine schlechtere Gesundheitsleistung oder eine Versorgung haben.
Also jemand anderes.
Und das ist leider nur zum Teil realisiert mit dem KVG. Und nochmal, das Prämienproblem ist dort zentral. Mhm. Weil Prämie ist wirklich das, was jeden Monat die Leute, sagen wir ja,
ja, direkt trifft.
In Schwierigkeiten kann bringen.
Es ist originellerweise auch die einzige jedes Jahr stattfindende Steuererhöhung, wo die Bürgerlichen sich nicht wehren. Weil am Schluss ist es ja unter dem Strich in der Wirkung für eine Familie.
Genau.
Ist es de facto
und
es gibt
keine Steuern, die so ungerecht sind.
Nein, das ist mit
der Abstand. Also Kopfprämie.
Führt dann dazu, genau das, was du beschrieben hast, plus eben die Lücken im Leistungskatalog. Wir haben auch schon darüber geredet, zum Beispiel die Zahnbehandlung, dass die Schweiz eines von den Ländern ist, wo unter vergleichbaren Ländern mit Abstand der höchste Anteil an Gesundheitskosten ja auch privat muss getragen werden. Also da sind viele europäische Staaten heute deutlich weiter als bei uns in dieser Situation.
Ja, natürlich. Auch mit der Kombination auch von zusätzlichen Leistungen, die nicht einbegriffen sind. Und eine andere Schwäche ist natürlich, bei der Prävention ist auch nur sehr wenig anerkannt als Leistung zulasten von der sozialen Grundversicherung.
Ein bisschen genauer über den 9. Juni. Jetzt redet die Volksabstimmung, dass maximal 10% haben wir vorgeschlagen vom Einkommen, vom Haushaltseinkommen darf als Belastung an die Krankenkassenprämie gehen. Zwei Sachen finde ich sehr, sehr wichtig aus dieser Ausführung, die du gemacht hast. Erstens, das ist eigentlich bereits ein Kompromiss gegenüber dem, was man eigentlich in den 90er Jahren mal hat wollen anstreben, selbst das Parlament hat gesagt, 8. Und zweitens, das heisst aber auch, man hat eigentlich in den 90er Jahren schon völlig klar gewusst, die Kosten werden steigen und man wird das müssen kompensieren. Das ist dazumal schon klar gewesen. Das ist eigentlich, wenn das jetzt dargestellt wird, als grosses Problem, sicher richtig, aber nichts Überraschendes.
Es ist nicht überraschend, aber es sollte auch besser kontrolliert werden. Ich meine, es hätte Hoffnung gegeben, dass das KVG ich würde es ein bisschen anders sagen. Einer von den Kompromissen, der geschlossen worden ist natürlich ein Kompromiss zwischen Eingriff vom Staat im Gesundheitswesen und Marktmechanismus. Freie Konkurrenz, Wettbewerb. Ja. Wobei natürlich für uns Sozialdemokraten Wettbewerb, Marktmechanismus in einem System oder in einer Situation, wo es keinen freien Markt gibt, wo nicht die Leute selber beschliessen, ob sie jetzt etwas brauchen, sondern wo der Arzt beschliesst, was sie brauchen Und das dadurch auch sein Einkommen kann, sagen wir, beeinflussen. Wir sind natürlich immer auf der Seite gewesen, es braucht mehr Staatseingriffe. Es braucht mehr Staatseingriffe bei der Spitalplanifikation. Und das ist auch immer noch ein brennendes Thema. Das sieht man jetzt. Spitäler haben jetzt Mühe. Qualitätsmässig die höchste Leistung, weil sie vielleicht in einem kleinen Spital zu wenig von einer X-Operation machen oder so. In dem Sinn würde ich sagen, hat die Idee, dass Konkurrenz kostendämpfend wird wirken, ist, hat sich nicht realisiert.
Hat ja auch bei den Krankenkassen eigentlich nicht funktioniert. Die Konkurrenz, die man unter der Kasse hat, hat zumindest nicht zu sinkenden Prämien geführt.
Sicher nicht, nein. Es hat, man hat es auch wollen in dem Sinn kontrollieren, und das ist richtig gewesen, dass man vermeidet, dass die Konkurrenz sich so abspielt, und das ist der Fall am Anfang gewesen, dass einfach Kassen alles machen, um junge und gesunde Leute zu haben. Das hat man Jagd auf gute Risiko genannt. Und dann die Leute bleiben hängen in einer Kasse. Natürlich können sie die Kasse wechseln, aber dann steigt wieder die Prämie in der neuen Kasse. Ich meine, die Konkurrenz in dem Sinn hat wirklich nicht gespielt. Sie spielt ein bisschen vielleicht bei gewissen neue Modelle, die auf den Markt gekommen sind, wenn man so sagen kann, mehr Gruppenmedizin, die integrierten Behandlungen, ja, und so. Da haben Krankenversicherungen und Krankenkassen gewisse Fantasie entwickelt. Aber da möchte ich nicht zu weit gehen, weil das hat natürlich auch Folgen im Sinn, als Krankenkasse dann alles selber in die Hände nehmen möchten und sagen wir mal, anstatt von der Politik Beschlüsse treffen möchten. Aber nochmal, bitte, die Konkurrenz hat wirklich nicht zu der Kosteneindämmung geführt, und weil man auf Konkurrenz wirklich gesetzt hat, hat es auch kein Pilot im Flugzeug. Ich meine, jede Interessengruppe kann ein bisschen schauen, was für sie am besten rauskommt. Und der Verlierer, würde ich sagen, ist der Versicherte. Nicht der Patient, Gott sei Dank, aber der Versicherte.
Das ist jetzt ja genau die Diskussion. Gegnerinnen und Gegner von dieser Initiative sagen natürlich, ja, aber halt, wenn man jetzt quasi die Prämien deckelt, dann schafft man ja einen negativen Anreiz für die Eigenverantwortung. Das heisst, die Leute haben gar keinen Anreiz mehr, weniger zu konsumieren. Was haltest du von diesem Argument?
Nein, aber der Bund und Kanton haben dann den Anreiz, sich wirklich damit mehr zu beschaffen und die Mittel, die es gibt, besser einzusetzen und sich auch neue Mittel zu geben für die Kontrolle. Aber die Mittel gibt es schon viel im Gesetz. Mhm. Ich meine, zum Beispiel bei den Tarif ist ein grosser Spielraum noch da.
Also was abgegolten wird an Leistungserbringer wie Ärztinnen und Ärzte.
Genau. Ja. Es gibt auch einen grossen Spielraum in der Spitalplanung. Es gibt einen Spielraum, wo bis jetzt, sagen wir, ungenügend benutzt worden ist. Es gibt natürlich, ich habe während 10 Jahren einen fast einen täglichen Kampf mit der Pharmaindustrie geführt.
Als Bundesrätin.
Als Bundesrätin. Und ich muss sagen, da muss man natürlich auch schauen, dass es Preise gibt, die irgendwie im Verhältnis sind mit den Entstehungskosten,
und
Produktionskosten, Forschung. Ja. Bei den Medikamenten, wenn man vergleicht mit dem Ausland, weiss man, dass da noch eine grosse Marge drin liegt. Nein, es gibt viel, was man machen könnte, aber nochmal, bei jedem Vorschlag hüllt eine andere Gruppe auf und die anderen sagen, okay, wenn es mich dann trifft, möchte ich auch nicht, dass man mich bremst in meinem Appetit, sagen wir.
Oh, dann können wir es verdienen.
Belohnung, ja.
Was hast du das Gefühl? Sind wir in einer anderen Situation? Mein Eindruck ist schon, dass das, was du geschildert hast vorher, also die Last von der Krankenkassenprämie, das ist etwas von dem, was wir am meisten gehört haben, jetzt übrigens auch in der Debatte rund um die 13. AV-Rente. Viele, die gesagt haben, selbstverständlich stimme ich ja, aber eine zweite grosse Belastung sind die Prämien. Das scheint mir jetzt wirklich an einem Punkt zu sein, wo es grosse Teile der Bevölkerung nochmal in einer anderen Dimension belastet. Haben wir eine Chance, am 9. Juni das positiv abzuschliessen?
Ich glaube, es ist natürlich eine Vorlage, die komplizierter ist als die 13. AHV-Kommission. Aber wir haben wirklich eine Bringschuld, sagen wir, zu erklären, was wirklich die konkreten Folgen sind, für wen. Es gibt natürlich Leute, die jetzt nicht 10% zahlen.
Und weniger zahlen, zum Beispiel.
Die weniger als 10% zahlen, weil sie ein höheres Einkommen haben oder eine sehr niedrige Prämie. Sagen wir, wenn sie im Appenzell, Innerrhoden leben, haben sie eine niedrigere Prämie natürlich. Und es gibt die, die im Gegenteil wirklich entlastet werden. Aber nochmal, was man auf alle Fälle kann sagen kann, es ist etwas für die Mittelschicht, es ist etwas für Familie. Und das ist wesentlich. Ich meine, nach der 13. AHV-Revision, die die älteren Leute betrifft, ist es genau wieder eine Solidaritätsgeste für die Jüngeren, für die Familie und für die Mittelschicht. Und die brauchen es wirklich.
Und es geht genau eigentlich um die, oder das finde ich auch wichtig zu betonen, wo ja gerade so aus dem System rausfallen. Also man kann ja sagen, für ganz tiefe Einkommen in dem Sinn hat man Lösungen gefunden. Die greift auch Prämienverbilligung, zumindest teilweise. Man rutscht aber, das merken wir selber in meinem Freundeskreis, gerade als junge Familie relativ schnell dann aus diesen Ansprüchen etc. raus. Und dort ist mein Hauptproblem. Und eigentlich kann man ja sagen, das ist in den letzten Jahren steigende Prämie, du hast gesagt, Verschwendung und Profit im Gesundheitssystem, an und für sich kann man ein bisschen überspitzt sagen, hat Politik die Unfähigkeit, die Entwicklung in den Griff überzukommen, einfach ausgelagert an die Bevölkerung.
Genau, genau. Und du hast absolut recht. Es betrifft nicht die Ärmsten in dem Land. Für die ist, sagen wir, wenn sie IV- oder AHV-Bezüger sind, haben die Zusatz, Leistung.
Ergänzungsleistung,
die nimmt eben die Gesundheitskosten, integriert sie in der Leistung. Und auch bei den Sozialhilfebezügern. Aber es geht wirklich auf die, die immer wieder auch leiden und wo wirklich genug haben von Situationen, wo sie gerade über eine Grenze stehen, wo sie unterstützt werden, aber gerade die sind, die am meisten Schwierigkeiten haben. Mit hohen Mieten, mit eben Familienlasten, wo auch Familienglück ist natürlich, aber finanziell Familienlasten, wo ihnen wirklich das Leben schwierig macht. Ich meine, ich verstehe nicht Bürgerliche in dem Sinn, weil sie reden immer von dieser Mittelklasse, aber was machen sie für die?
Es darf einfach nichts kosten. Das Argument ist natürlich, dass man das nicht
leisten kann. Aber da muss man etwas ganz klar festlegen. Es kostet nicht mehr. Es ist eine Verteilung einfach von einer Last, die existiert. Ich meine, bei der 13. AHV-Rente ist es eine Leistung mehr. Mhm. Ist klar. Die muss man zahlen. Aber da geht es einfach um, wer zahlt es.
Also die Kosten fallen heute schon an. Heute tragen es einfach die Familie und die Privaten
selber. Genau. Ja.
Und jetzt ist die Frage, gibt es ein bisschen mehr, eigentlich, dass du am Anfang gesagt hast, Solidarität in das System, wie man es eigentlich 1994 angedacht hat.
Ja, und eben durch die Entlastung kommt dann auch die Möglichkeit für die Leute, nicht so hohe Selbstbeträge müssen zahlen. Und dann ist wirklich, sind wir wieder einen Schritt näher zu dem grossen Ziel, niemand sollte aus finanziellen Gründen gesundheitliche Schäden erleiden.
Und warum sind denn die Bürgerlichen dagegen? Du hast zwar gesagt, du verstehst es auch nicht gerade. Sind es Lobbygruppen, die am Schluss halt einfach auch zu gut verdienen an diesem System?
Gut, es kommt in einem Moment, wo alles ein bisschen erstarrt ist mit Ausgabebremse.
Mit der Schuldenbremse auf
Bundes. Mit der Schuldenbremse. Und mit dem Appetit von verschiedenen politischen Bereichen, sich da wirklich sehr reichlich servieren. Ich meine, man wüsste, was ausgeworden ist oder was bereit gewesen wäre für die Rettung von einer Bank. Man wüsste, was die Armee will. Die Schuldenbremse ist heute etwas sakrosankt, ist eine heilige Kuh. Ich meine, ist etwas, wo man nicht mehr darf antasten. Und das ist total blöd. Wir sind in einer Situation, ich weiss nicht, wir werden hier jetzt nicht eine Diskussion über Militärausgaben sein. Und sagen wir, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass es das braucht. Aber, ich meine, man kann doch nicht den sozialen Fortschritt einfach opfern, wenn man wirklich etwas braucht im Militär, dann ein Sonderfonds und so weiter. Ich meine, wir haben viel zu tun, gerade jetzt. Wir haben immer noch eine Altlast, sagen wir, von der Verschuldung über Covid und so weiter. Und jetzt muss man einfach die Schuldenbremse auch einmal können, sagen wir, umgehen, wenn es um soziale Ziele geht, die nochmal seit 110 Jahren da sind und nie das Versprechen oder die Hoffnung noch nie ausgelöst worden ist.
Ich würde eben aus dem auch die Hoffnung schöpfen. Oder glaube auch, das muss man offensiv auch drehen. Das Argument, man habe kein Geld, das ist ja immer, also du machst viel länger Politik, aber seit ich mich politisch engagiere, ist das ja immer so der Zweihänder von bürgerlicher Seite. Nur, und ich finde das auch erfrischend, und das sieht man bei der 13-Anfahrrente, funktioniert es nicht mehr so gut, weil es tatsächlich schwierig ist, nach der Covid-Hilfe, wo richtig gewesen sind, nach den Bankenrettungen, die es zum Teil sicher gebraucht hat, nach der Armeebudgeterhöhungen, wo man ja dafür sein kann von mir aus, aber man kann zumindest nicht behaupten, es sei kein Geld in dem Land.
Genau.
Sondern es ist eine Frage, für was setzen wir sie?
Und nochmal, es geht nicht um mehr Geld, es gibt einfach mehr Geld aus der Bundeskasse, aus der Kantonskasse und mehr Geld im Portemonnaie der Leute, die einfach für ihr Alltagsleben das brauchen.
Wenn du müsstest neben dieser Diskussion vom 19. Juni sagen, was ist die wichtigste Reform, wenn es das gibt, die man jetzt müsste im Gesundheitswesen angehen, neben der Deckelung von der Prämien? Was wäre das, was du hast vorher gesagt hast, das KVG ist noch nicht fertig? Was wäre denn das, was würde
ich fertig machen? Gut, eben effizientere Mittel für die Kostenkontrolle. Das heisst, einerseits bei den Tarifen. Weil, ich meine, auf der Leistungsseite ist natürlich die Kostenfrage auch immer verknüpft mit der optimalen Gesundheitsversorgung.
Klar.
Und sagen wir, beim Tarif ist nicht nur, sagen wir, für gewisse Ärzte eine überhöhte sagen wir, Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber es ist auch zu wenig für die Familienärzte, für die Kinderärzte, für die Psychiater auch. Und da brauchen wir sie. Wegen dem haben wir zu wenig von denen auch. Die Reorganisation, die geht über Tarifverhandlungen. Und natürlich habe ich auch und der Berset auch immer wieder gekämpft und sage, man kann nicht einfach alle, die nicht genügend haben, besser zahlen und bei den anderen lässt man die ganz grosse Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nein, es muss natürlich eine gewisse, es muss auch Kosten dämpfen oder mindestens neutral bei den Kosten sein. Und das hat natürlich die Tarifverhandlungen immer sehr, sehr erschwert. Planung der Spitäler. Es gibt Spitäler, die geschlossen werden müssen oder zu etwas anderes dienen, zu Notfallstationen oder zu Alters, für ältere Leute oder so. Es gibt viele Möglichkeiten, sagen wir, die Investitionen auch wirklich gut zu benutzen für die Qualität von der Behandlungen der Leute. Es braucht natürlich auch, würde ich sagen, zum Beispiel bei der Maschine, glaube ich, wie man das heisst, weisst, Imagerie Medicale, alles, was du da...
Bildgebende Verfahren.
Ja, ich meine, die RMI und die verschiedenen... Wir sind ein Land, wo einfach, ich meine, 2-3 Mal mehr hat pro Einwohner als alle anderen Länder.
Wie immer es auch in Konkurrenz
in Europa. Entstehen, quasi, ja, eben, weil man damit kann Geld verdienen kann, weil jeder das will, Und das ist absolut unnötig. Ich meine, es ist eine wirtschaftliche Absurdität. Man muss bei den Medikamentenpreisen absolut Druck ausüben können. Trotzdem, ich meine, das Argument, dass wir natürlich eine Hochburg von der Pharmaindustrie sind, ist kein Grund, um alles zu zahlen, was man von uns verlangt oder vom System verlangt. Nein, es gibt viele, ich habe zum Beispiel, aber die Schwierigkeit ist wirklich die Interessen, die immer wieder kommen von einer Seite oder von der anderen. Ich habe zum Beispiel beschlossen gehabt, sehr kritisiert worden, dass man nicht neue Spezialisten kann irgendwo installieren kann.
Also Spezialärztinnen und Spezialärzte.
Weil wir es viel haben.
Ja.
Ha? Wir haben es viel, ich weiß nicht was, Urologen, Rheumatologen und so weiter. Und das ist eingeführt worden. Nachher hat es einen Aufschrei gegeben. Als ich nicht mehr da war, ist es wieder zurückgegangen. Ist es nicht mehr möglich gewesen. Dann hat man es wieder eingeführt. Ist, glaube ich, nochmal annulliert worden. Und jetzt sind wir wieder genau da, wo wir gestanden sind, vor mehr als 20 Jahren, dass man sagt, doch, es gibt doch einen Grund, die Beschränkung, sagen wir, das leitet auch die Leute dann mehr bei der Familienmedizin und so weiter. Und man braucht nicht so viele Spezialitäten. Wir brauchen viele Leute, die den Patienten das Leben lang begleiten und als Einheit sehen und nicht als Organ oder spezielles Ding. Und das ist zum Beispiel etwas, wo das Stop and Go. Jedes Mal, wenn es wieder annulliert worden ist, ist wieder eine ganze Gruppe von Leuten hat sich installiert und man weiss, was das kostet. Medizinisches Kabinett, wie sagt man?
Eine medizinische Praxis
zu öffnen, das ist 1 Million Franken jedes Mal oder so. Und jedes Mal hat es wieder so einen Schub gegeben und dann hat man gesagt, nein, das muss man ja bremsen. Ich meine, es braucht Kontinuität. Und wenn ich sage, es braucht Kontinuität, heisst das eben, es braucht ein Pilot im Flugzeug. Es braucht eine starke Hand, wo wirklich, sagen wir, das System leitet. Und das kann eine Krankenversicherung nicht machen. Das muss politische Hand können wirklich steuern.
Das heisst, es wird uns die Arbeit sicher nicht ausgehen im Gesundheitsbereich. Aber am 9. Juni geht es jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, für dich vor allem auch darum, einen Punkt zu setzen, dass man nicht noch stärker in Richtung von einem Zwei-Klassen-Zugang zu der Medizin, dass sich das alle können leisten und dass das Versprechen, das die Politik abgegeben hat, dass medizinische Grundversorgung zumindest ein Recht ist, das alle unabhängig von ihrem Einkommen können, in Anspruch nehmen können. Für das kämpfen wir. Herzlichen Dank für deinen Einsatz auch zu dieser Abstimmung und schon vorher, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Merci, Ruth.
Danke, Cedric.
Das war das Gespräch mit der Ruth Dreyfus zu der Abstimmung vom 9. Juni zur Prämienentlastungsinitiative. Wenn ihr zu dem Gespräch oder zu dieser Initiative noch Fragen oder Bemerkungen habt, dann schickt uns doch ein Mail meierwermuth@sbschweiz.ch oder schreibt sie Kommentare, egal wo, dass ihr den Podcast schaut oder hört. Nächste Woche dann wieder in Normalbesetzung mit Matthäa und mir. Bis dann kann man den Podcast übrigens auch auf allen Kanälen abonnieren, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns dann. Herzlichen Dank.